Schön, dass du mit am Start bist hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. Hallo Welt da draußen, willkommen hier bei Ich bin dann mal ehrlich und ich mache heute mal was ganz Verrücktes, etwas, was sonst so gar nicht läuft. Ich bin heute einfach mal ehrlich. Oh, that's a joke. Wahnsinn. Okay, ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir uns dem Thema von heute widmen. Das Thema von heute ist Aussteigen. Ja, ganz genau. Und zwar habe ich ganz oft schon darüber nachgedacht und vielleicht hast du auch schon darüber nachgedacht, ob es nicht manchmal einfach Sinn macht, alles stehen und liegen zu lassen, den Dingen den Rücken zu kehren und einfach wegzugehen, auszusteigen in die kleine Bubble, die kleine Blase des eigenen Lebens, des eigenen Daseins und sich nur auf das zu konzentrieren, was wir selbst dann als wesentlich bezeichnen. Das ist die große Frage. Erstens, wie steige ich aus? Wann steige ich aus? Und was ist überhaupt das Wesentliche? Und das sind so Dinge, die beschäftigen mich immer wieder und ich spreche auch immer wieder mit ganz vielen Menschen darüber. Könntest du dir vorstellen, einfach alles stehen und liegen zu lassen und einfach abzuhauen, einfach dich auf das zu konzentrieren, was dich in deiner kleinen Welt umgibt, ja, wenn man mal die große Welt einfach außen vor lässt. Und ja, ich habe auch manchmal so Gedanken, wo ich mir denke, komm, lass doch alles stehen und liegen. Vergiss diese ganze Kacke da draußen, dieses ewige Kämpfen, dieses Rennen, allzeit bereit zu sein, diese ewige Anstrengung, dieses immer all und überall und sondern einfach sich nur noch auf das zu konzentrieren, was mich umgibt. Vielleicht die Familie, das Haus, der Garten, der Hund oder die Katze, vielleicht ein paar Freunde, bisschen in Vereinsarbeit und ein bisschen Ehrenamt und das war's dann. Wisst ihr, einfach so Haus und Garten zu genießen und die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen, sich voll und ganz auf die Frau, auf den Partner zu konzentrieren und einfach alles andere auszublenden und mich dann vielleicht auch noch mit den Dingen hinzugeben, die mich ganz stark entspannen, die bei denen ich einfach Glückseligkeit empfinden kann, die mich nicht mehr anstrengen, wo ich nicht mehr auch diesen ganzen Zorn, die Ohnmacht, die Wut auf diese Welt und die Menschen manchmal empfinde, sondern mich rausnehmen aus dem Leben. Das ist natürlich die erste Frage, Mensch, warum sollte ich das tun? Also, ne, warum, das ist so eine psychologische Komponente, warum sollte ich das jetzt alles aufgeben, was ich aufgebaut habe? Warum, für was war das dann alles? Also all die Anstrengung, all die Energie, all die Leistung, die ich jetzt schon erbracht habe, warum soll ich das jetzt tun? Und wenn ich das einfach tue, wer macht's dann weiter? Ich meine, lebt man nicht für die eine Mission? Lebt man nicht für die Lebensthemen, die man angeht? Ne? Und ich spreche hier nicht nur von mir, ich spreche hier von uns allen. Also, ob es jetzt der Politiker ist, der einfach aussteigt, ob es jetzt irgendwie der große Weltveränderer ist, der große Revolutionär, ob es jetzt wir, die Kleinen sind, die wir aber auch tagtäglich uns mit tausend verschiedenen Sachen umgeben und tausend verschiedenen Dingen gerecht werden wollen und uns Dinge abverlangen und aufgrund des Pluralismus dieser ganzen vielen Dinge da draußen immer wieder auch gegen Wände laufen oder furchtbar angestrengt sind und irgendwann dann abends auf der Couch einfach zusammenbrechen, meistens schon um kurz nach 8 und uns dann fragen, war es das wert? Hat das alles einen Sinn? Für wen mache ich das hier eigentlich? Mache ich das wirklich für mich? Vielleicht ist das die elementare Frage. Mache ich das, was ich tue, wirklich für mich oder mache ich es für andere? Mache ich es aus einem schlechten Gewissen heraus? Also, ne, ist das gar nicht intrinsisch, sondern ist das eher, kommt das von außen und dass das von außen macht mir Druck und ich versuche irgendwie den Druck auszugleichen, indem ich dem Druck nachgebe oder ihn einfach dann die Ansprüche des Drucks befriedige. Also für wen oder für was mache ich das Ganze? Ne? Also da befasse ich mich auch gerne mal mit dem schlechten Gewissen, weil ich finde, das schlechte Gewissen ist eine ganz krasse Geschichte. Ne? Und wir tun ganz viel aus dem schlechten Gewissen heraus. Wir tun aber auch ganz viel aus unterschiedlichen Bedürfnissen heraus. Also zum Beispiel aus einer Priorität. Ich tue das jetzt, weil dadurch habe ich etwas anderes. Also Vorteile und Prioritäten hängen damit dran. Ganz oft sind es aber auch Ängste. Die Angst, verlassen zu werden. Die Angst, Sinnlosigkeit zu erfahren. Die Angst, andere gegen sich aufzureiben, gegen sich aufzuspielen und noch viel mehr. Und natürlich kommt dann auch immer die Frage, wann soll ich denn aussteigen? Also selbst wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ja, okay, ich will aussteigen, ich will raus aus diesem ganzen Hamsterrad, ich will einfach, ich will mich nicht mehr ausbrennen, ich will mich nicht mehr aufopfern für alle anderen, weil keiner opfert sich vielleicht für mich auf. Und warum sollte ich das jetzt überhaupt noch tun? Also mal angenommen, ihr wollt eure Mission, euer Lebenswerk oder eure Dinge, die euch umgeben, einfach stehen und liegen lassen. Ist die Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Und das ist im Prinzip, wenn man sich die Philosophie anguckt, eine ganz einfache Antwort. Also ja, tatsächlich, auf diese schwere Frage, scheinbar schwere Frage, gibt es eine einfache Antwort, nämlich jetzt. Also das ist immer der beste Zeitpunkt, es sei denn, es hängen Menschenleben dran. Also ihr merkt, dass dieser Prozess nicht sofort umgesetzt werden kann, weil einfach ja die Leben der anderen dran hängen. Ne? Ich kann schon, aber das hat natürlich einen hohen Preis, wenn ich alles stehen und liegen lasse, vielleicht sogar mich von meinem Partner, meiner Familie trenne, weil ich merke, das bin ich gar nicht. Ne? Was habe ich schon Menschen kennengelernt, die sind Vater oder Mutter geworden und haben gar nicht gemerkt, das bin ich überhaupt nicht. Man kann es ihnen fast gar nicht verübeln. Jetzt könnte man sagen, Mensch, ihr habt ein Kind, jetzt müsst ihr dadurch, aber wenn ich doch vorher noch nie ein Kind hatte, wie kann ich dann wissen, wie ich als Vater oder Mutter bin? Das ist genauso wie mit Essen, wenn ich das vorher noch nie probiert habe, woher kann ich wissen, dass es schmeckt? Und wir sind da manchmal ziemlich krass mit uns, ne? Aber natürlich, hier geht's ja auch um Menschenleben, dann müssen wir vielleicht krass sein, vielleicht müssen wir dann die Zähne zusammenbeißen, aber ist das dann immer so sinnvoll? Jetzt gehe ich schon unendlich weit. Sollten also Paare zusammenbleiben, nur der Kinder wegen, obwohl sie sich selbst kacke finden und hassen oder die absolute Sinnlosigkeit in der Partnerschaft erleben. Und das sind so, ne, mache ich das dann jetzt nur für die Kinder? Oder gehe ich vielleicht nicht raus oder beende ich diese ganze Scheiße nicht, steige nicht aus, weil ich irgendwie an einen anderen Menschen gekoppelt bin? Ist das jetzt besser oder schlechter? Gibt's überhaupt sowas? Also, wir wären aber noch bei der Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um auszusteigen? Ja, den gibt's vielleicht gar nicht. Oder es gibt ihn, er ist immer jetzt sofort. Auf jeden Fall ist es wichtig, im Jetzt, im Hier und Jetzt das sofort zu klären. Mit denjenigen Menschen, mit denen man noch zusammenlebt. Und sie vielleicht auch einfach mal darüber in Kenntnis zu setzen, wie es einem damit geht. Also ganz oft reden wir ja gar nicht darüber. Und vielleicht ist das schon eine ganz wesentliche Geschichte, dass wir anfangen mal über unsere Träume, die Sehnsüchte, die Skepsis zu sprechen, die Ängste, die Sorgen, all die Dinge, und zwar die ganz echten, nicht so oberflächlich, sondern wirklich hinzugehen zum Partner und zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das hier will. Natürlich kann das Ängste und Trauer bei dem Partner oder der Partnerin hervorrufen, aber warum das zurückhalten? Ich meine, das bist du doch. Also gehen wir doch zu den Leuten hin und sagen, ich weiß nicht, ob ich hier noch richtig bin, in dieser Kita, in dieser Partnerschaft, in diesem Leben, in diesem Verein, in diesem Verband, in diesem Gremium, in diesem Amt. Ich weiß nicht, wisst ihr, einfach mal über den Zweifel zu sprechen. Ich finde immer so schade, weil der Zweifel hat immer sowas Negatives. Ich denke mir, nee, das darf es gar nicht sein. Der Zweifel ist per se etwas ganz Lebendiges, etwas ganz Gesundes, und wir müssen unbedingt mal mit den Menschen, mit denen wir leben oder arbeiten, in Kontakt gehen und über diese Zweifel sprechen, egal was sie dann über uns denken. Und wenn sie denken, ja, aber wenn du zweifelst, kannst du das ja gar nicht mehr richtig wollen, dann hau doch ab. Ja, dann ist es halt so, dann ist das halt die Reaktion. Die hält mich doch trotzdem nicht davon ab, ganz authentisch mit mir und der Welt da draußen zu sein. Also das ist das Erste, was ich darüber denke. Und das Zweite ist natürlich beim Aussteigen auch, worauf konzentriere ich mich und macht mich das dann glücklich? Also vielleicht fange ich manchmal Dinge gar nicht erst an, weil ich schon hinterfrage, ob mich das überhaupt glücklich macht. Und dann stelle ich mir vielleicht die Antwort selbst und sage mir, naja gut, also wer weiß, ne, das ist so wie bei der Kita. Wer weiß, ob es mir in der nächsten Kita besser geht? Also wer weiß, ob es mir in der nächsten Beziehung besser geht? Wer weiß, ob es mir mit dem nächsten Auto besser geht? Wer weiß, ob es mir mit der nächsten Couch, dem nächsten Fernseher, dem nächsten Handy besser geht? Das wissen wir doch alle nicht. Aber das kann doch nicht sein, dass wir uns dadurch lähmen und einfach da nichts tun, sondern lasst uns doch erstmal mit den Leuten da draußen sprechen und sagen, ich fühle mich nicht zufrieden, ich bin nicht glücklich, ich bin nicht erfüllt, ich bin nicht ausgelastet, ich bin auf der Suche, da ist was in mir, etwas Ruheloses. Und ich möchte dem einen Ausdruck verleihen. Das ist das allererste. Und das zweite ist, hab doch keine Angst davor, es zu tun, einfach mal was Neues zu wagen, und vor allen Dingen, mach es dir nicht selbst madig, ja, spreche es dir nicht selbst negativ schlecht, indem du sagst, na ja, aber das könnte genauso scheiße sein wie jetzt auch, aber es könnte auch ganz toll sein, es kann die absolute Erfüllung deines Lebens sein. Also wenn du aussteigst und dich vielleicht mal konzentrierst auf deinen Garten, deine Haustiere, deine Familie, deinen Haushalt, vielleicht auf deine Hobbys wie Sport machen oder keine Ahnung, irgendwie in der Werkstatt werkeln oder irgendwelches Spielzeug reparieren, was auch immer. Vielleicht erfüllt's dich nicht, vielleicht aber doch. Also ich finde, es darf alles auch mal ausprobiert werden. Aber Obacht, natürlich habt ihr ja auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, beziehungsweise gegenüber euch selbst und der Beziehung zu den Menschen, für die ihr euch entschieden habt, ne? Da sind natürlich ganz viele Gefühle mit drin, ganz viel Bindung ist da, steht da auf dem Spiel. Und ich kann nicht einfach jetzt von jetzt auf gleich einfach abhauen und mein Ding machen. Kann ich schon, aber das ist ein hoher Preis. Also von daher, der erste Schritt wäre tatsächlich, dass wir mal mit anderen darüber sprechen. Könnten wir uns vorstellen, auszusteigen? Wann könnten wir uns das vorstellen? Wie könnte das aussehen? Worauf würden wir uns konzentrieren? Mal angenommen, du darfst oder du sollst dich jetzt nur noch auf 5 Lebensbereiche in deinem Leben konzentrieren. Was wären das denn dann für Bereiche? Wäre da deine Arbeit noch mit dabei? Oder wäre es dann schon eher das Lesen, das du schon lange Zeit vernachlässigt hast? Oder Filme gucken, was du schon lange nicht mehr getan hast? Oder ins Kino gehen, was du auch schon lange nicht mehr getan hast? All diese Dinge. Also auch mal darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich schon lange nicht mehr getan, hat mir aber früher gut getan. Tut mir das heute noch gut und warum tue ich es dann heute nicht mehr? Ich finde, das Thema Aussteigen oder Lebenssinn zu finden, also was macht wirklich Sinn? Was erfüllt mich? Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. So, jetzt kommen wir natürlich wie immer bei diesem Podcast zu euren Fragen und ich fange an mit Marcel. Marcel hat mir eine Frage geschickt und zwar, wie gehst du mit ungeeigneten Mitarbeitern oder Leitungen oder Trägern um? Das ist gar keine schwere Frage und die Antwort darauf fällt mir sehr leicht mittlerweile, vielleicht am Anfang fiel sie mir noch schwerer. Ich bin der Meinung, dass jeder eine Mission, ein Ziel hat und jeder möchte auf seine ungewöhnliche Art und Weise glücklich sein, Marcel. Und das ist das Erste, was ich tue. Ich schaue, was brauche ich, um glücklich zu sein, und das ist nicht verhandelbar, Marcel. Weißt du, das ist das Geile. Ganz oft tun wir uns mit der Antwort auf solche Fragen schwer, weil wir ständig mit unseren Werten verhandeln, also mit dem, was wir sind, was uns glücklich macht, was uns erfüllt. Da sind wir wieder bei dem Wort Erfüllung. Und damit, das ist für mich gar nicht verhandelbar, weißt du? Das macht es so einfach, so schön. Also ich gucke als Erstes, wie geht's mir, was brauche ich? Und mit meinen Werten und mit dem, was mich glücklich macht, verhandle ich nicht. Da gehe ich nicht über Grenzen hinweg. Da mache ich keine Kompromisse, okay? Keine Kompromisse, Marcel, mit meinen Werten und mit dem, was mich glücklich macht. Das Zweite ist, den anderen geht's ganz oft genauso. Sie können es vielleicht ganz oft nur nicht ausdrücken. Das heißt, ich helfe denen dabei. Also Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich nicht zusammenarbeiten möchte. Mal angenommen, ich bin die Leitung und das ist jemand, der macht uns, macht mich, macht alle anderen nicht glücklich. Ne? Wir könnten den jetzt auch als schwarzes Schaf bezeichnen. Also als jemand, der einfach nicht in diesen Job gehört oder nicht in diese Kita oder nicht zu diesem Konzept gehört. Und der möchte aber auch glücklich werden. Ganz oft haben diese Leute entweder vergessen, wie man glücklich wird, ne, weil sie schon so lange eine Arbeit machen in einer Kita mit einem Team, das sie nicht glücklich macht, also nicht erfüllt und das irgendwann verdrängt, ne, der Körper, der Geist versucht irgendwie am Leben zu bleiben, dann verdrängt man das, man versucht alles zu ertragen, zu erleiden, zu erdulden und versucht darin den Sinn des Lebens zu erkennen, ne, ja, ist halt die Arbeit, ist halt scheiße, man muss aber irgendwie Geld verdienen, man muss ersetzt plötzlich wollen und möchten, beziehungsweise den Lebenssinn, das ist sehr traurig und ich helfe Leuten dabei, zu erkennen, was sie brauchen, um glücklich zu werden. Das heißt, ich muss nicht solche Scheiße machen wie Abmahnungen oder irgendwelche Dienstanweisungen, diese ganze Kacke, schlechte Dienstzeiten vergeben und so. Sondern ich gehe mit den Leuten in ein Coaching über mehrere Wochen hinweg und begleite sie darin, zu erkennen, was sie wirklich brauchen, um glücklich zu werden. Und dann entscheiden die sich wirklich fast zu 100% alle selbst, dass sie gehen, weil sie merken, hier in dieser Kita, hier in diesem Team, mit diesem Konzept, dieser Leitung, dieser Philosophie, diesem Träger, kann ich gar nicht glücklich werden. Aber ich will glücklich werden und dann helfe ich denen dabei, etwas zu finden mit den Konditionen, die sie brauchen, um glücklich zu werden. Also das ist das Erste und das ist das Zweite. Also das Erste ist, ich guck bei mir, was brauche ich? Und das Zweite ist, ich guck bei dem anderen und helf ihm dabei, glücklich zu werden. Und Obacht, wenn das nicht funktioniert, also wenn ich jetzt unter einem Arbeitgeber arbeite, dessen Rahmenbedingungen, dessen Unternehmenskultur oder Leitbild oder Werte nicht zu meinen passen und ich bin nicht in der Lage, mit ihm im Dialog darüber zu sprechen, wie wir beide das hinkriegen, dann greife ich immer nach Lösung 1. Lösung 1, das bin ja ich und meine Werte und meine Glückseligkeit. Und wenn ich merke, ich bin hier nicht gesehen und gehört, ich kann hier nicht glücklich sein und mich erfüllt fühlen, dann gehe ich. Ganz einfach, Marcel, das ist die Antwort darauf, dann gehe ich. Also, Schritt 1, ich gucke, wie geht's mir, was brauche ich? Ganz klar, bitte hier, und dann das sagen ja ganz viele, ja, ich gucke, das meine ich so ein bisschen esoterisch, spirituell, und ich bin ja ein Großer, ich mag auch Spiritualität, aber ich mag das nicht, wenn man so, ja, ich gucke dann mal so in mich rein, ich spüre mal, ich gehe dann über meine Grenzen vielleicht. Nee, auf keinen Fall. Also bei deinen Werten und bei dem, was dich glücklich macht und erfüllt, dieses ich will gesehen und gehört werden, anerkannt und gewertschätzt und respektvoll behandelt werden, da machst du bitte keine Kompromisse, da gehst du nicht über Grenzen. Okay, kommen wir zu Mila. Mila fragt, wie sehen die Kita-Helden-Outtakes aus? Kita-Helden-Outtakes ist ja auch mal geil. Also, meinst du damit jetzt Mila hinter den Kulissen oder was? Also hinter dem den Videos und dem Podcast und allem, was ich so mache, den Artikeln und so. Ja, wie sehen da? Geil, würde ich gerne mal machen. Mila, das ist eine geil. Also ich glaube, da hätte ich mal Bock drauf, dass mich jemand mit der Kamera begleitet. Wie ich in der Nase bohr, auf dem Klo sitze und was ich da alles so mache. Ob ich unter der Dusche singe. Ob ich viel mit meiner Frau streite. Ob ich manchmal super krass streng mit meinen Kindern bin. Das wären wahrscheinlich alles die Outtakes, ne? Die dunklen Seiten des Andreas Ebenhöber, den Kita-Helden. Sehr spannend. Mila, ich kann's dir, was soll ich dir sagen? Also, ich ziehe mich an, ich betreibe Körperpflege, ich baue hier auch ganz viel Scheiße. Ich mache viele Sachen manchmal kaputt und ich verliere alles, wirklich. Ich finde es ganz oft nicht wieder. Ich finde nicht mal die Butter im Kühlschrank. Das sind so Sachen, meine Frau schmeißt sich dann jeden Tag weg und dann sagt sie mir mal, was suchst du? Ich sehe das an meinem Blick schon. Und was suchst du wieder? Was hast du wieder verloren? Und ich sag so, oh, und ich krieg dann nur die Vollkrise. Also ich bin jemand, der hat null Frustrationstoleranz. Ich krieg sofort die Vollkrise. Mach ich, oh Gott, oh Scheiße, ist doch alles Kacke. Und das geht so gar nicht. Und ich muss was. Dann will ich immer alles ändern. Sofort will ich immer Lösungen. Für jedes Problem habe ich immer sofort ich will sofort Lösungen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, irgendjemand steht mir im Weg, irgendwas, ich komme an was nicht vorbei, ich finde was nicht, da ist was nicht richtig einsortiert, aufgeräumt, funktioniert nicht das Gerät, muss sofort eine neue Lösung her. Also das wären wahrscheinlich sehr geile Outtakes hier an der Stelle. Aber Mila, ich glaube, das muss ich mal machen. Ich glaube, ich drehe mal Outtakes. Das ist eine geile Idee. Nächste Frage an Katrin. Ann-Kathrin fragt, so, welche deiner vielen Interviewgäste, welcher hat dich besonders begeistert oder berührt? Welcher deiner vielen Interviewgäste hat dich besonders begeistert oder berührt? Wow, wer hat mich... Professor Dr. Katinka Beckmann fand ich sehr geil, weil die cool ist. Berührt hat sie mich jetzt nicht, begeistert, weil sie cool ist und weil sie die Dinge auf den Punkt bringt. Ich mag das immer, wenn die Professoren die Sau rauslassen, ein Stück weit, ne? Und einfach mal auf die Kacke hauen und die Dinge so benennen, wie sie sind, weil die Professoren haben ja ganz oft auch Schiss, weil sie sind ja ganz oft, die sind ja auch bezahlt von öffentlichen Mitteln, ne? Das heißt also, wenn sie die Öffentlichkeit kritisieren, also öffentliche Institutionen, staatliche Institutionen, dann laufen sie halt Gefahr, dass das Projekt, in dem sie vielleicht sind oder dass sie leiten oder die Studien, die sie da machen oder was auch immer, dass das irgendwie eingeschränkt oder eingestellt wird, also dass da Gelder dann nicht mehr fließen oder dass sie nicht mehr die Möglichkeiten haben, weitere Projekte zu machen oder sowas, und dann sind die immer so super vorsichtig, was ich nicht mag. Ich mag das nicht, wenn Leute sich verkaufen. Ja, ich verstehe schon, dahinter ist die größere Mission ist wahrscheinlich einfach der Allgemeinheit zu dienen, indem man forscht und indem man einfach Dinge, Fakten sozusagen herausfindet und dann einfach in der Öffentlichkeit nicht so laut ist, so trommelt, wie ich das immer tue, dafür aber forschen kann, ne, um dann die Wahrheit auf den Tisch zu bringen. Aber ich bin so keiner, ich mag das nicht so. Ich lasse mich ungerne verkaufen oder so. Ich mag das nicht, wenn jemand sagt, ja, ich gebe dir das, aber dafür darfst du das und das nicht mehr sagen. Oder er vermittelt mir das, dass es nicht gut wäre, das und das noch zu sagen. Also da bin ich überhaupt kein Fan von. Wer hat mich noch sehr berührt? Und zwar die Nicola Schmidt. Das mochte ich total, weil Nicola Schmidt sich so ganz stark auch so mit dem Urphänomen der Elternschaft befasst und mit ganz viel Bindungsforschung und Bindungstheorie, ne? Also was brauchen Kinder? Wie wachsen die auf? Wie sind wir als Eltern? Was bin ich für eine Mutter? Was bin ich für ein Vater? Und da ist auch noch ganz viel so die Suche nach der eigenen Identität und der eigenen Kultur, also auch der Familienkultur, sich da ganz aufrichtig dieser Frage zu stellen und nicht irgendwelchen Hypes hinterherzulaufen wie, ja, ich muss mich hier ausleben, ich muss hier meine Karriere vorantreiben, mein Kind, keine Ahnung, 20 Stunden Fremdbetreuung, ja, Fremdbetreuung, ja, manche mögen dieses Wort nicht. Ich glaube auch, es braucht zwei Wörter. Es gibt Kitas, in denen haben wir wundervolle Bindung und ganz viele tolle Menschen, die in Verbindung, in Beziehung mit den Kindern leben. Und es gibt aber auch ganz viele Kitas, da ist es ganz einfach nur Fremdbetreuung. Da sind einfach fremde Menschen, die sich wenig mit ihrem Berufsbild identifizieren, wenig ihre Berufung gefunden haben in ihrem Beruf, die den Job einfach nur so machen und ihn, nur so machen und nicht glücklich werden dabei und auch schon gar nicht die Kinder glücklich, oder sie akzeptieren einfach die schlechten Rahmenbedingungen, arbeiten ständig alleine, ne? Und dann sprechen wir hier nur noch von Fremdbetreuung. Da sind dann irgendwelche Menschen, die betreuen einfach, mehr passiert dann nicht. So. Ansonsten, Ann-Kathrin, müsste ich nochmal nachdenken. Ich habe so viele Menschen interviewt, jetzt müsste ich die mal vor mir haben. Ich bin so ein visueller Typ, weißt du? Ich müsste mir das mal angucken. Wer war denn da nochmal alles? Natürlich gibt es, es gibt so viele Gäste und ich will die jetzt nicht abwerten, aber wer mich wirklich berührt, der muss mich wirklich faszinieren. Also, und ich werde nicht nur fasziniert durch Inhalte, ne, sondern auch durch die Magie, den Zauber, den Spirit, auch dieses Brennen von jemandem. Das ist fast noch wichtiger für mich als nur Inhalte. Die meisten meiner Interviewgäste haben viele kluge Sachen gesagt. Allerdings jemand, der mich so richtig fasziniert hat. Ich glaube, die Lebensgeschichte von Rolf Zuckowski hat mich sehr fasziniert. Da ging es ganz stark auch darum, wie hat er seine Kindheit selbst erlebt und wie war das eigentlich, Teil einer Familie zu sein heute. Und das hat mich sehr inspiriert, weil ich mich mit dem Thema nochmal neu auseinandergesetzt habe. Wir sagen ja auch ganz oft, die Kindheit früher war so hart und so, ne, und streng und sowas. Und er hat gesagt, einige Dinge, die heute als streng oder hart gewertet werden, hat er gar nicht als streng und hart erlebt, sondern er hat darin Sinnhaftigkeit erlebt. Also er hat erzählt, ne, wie er als Kind ganz viele Aufgaben im Haushalt hatte. Er musste morgens immer runter und den Ofen anheizen, und zwar den Ofen im Bad, damit das Wasser warm wurde. Ne, den Heizkessel, der das Wasser warm gemacht hat. Und er hatte noch ganz viele andere Arbeiten, und das schon ganz, ganz früh, also mit dem 4., 5., 6. Lebensjahr, musste der schon richtig viel machen im Haushalt. Und könnte man jetzt sagen, boah, ist ja voll krass, ey, voll die Kinderarbeit und so. Schwachsinn. Er hat gesagt, er hat sich wertig gefühlt. Er hat einen Teil dazu beigetragen. Er war ein ganz wesentlicher Faktor des Wohlgefühls und des Ablaufes in der Familie. Ohne ihn hatte die Familie kein warmes Wasser. Und das hat er als Kind auch so wahrgenommen, dass er eine ganz wichtige Aufgabe hat. Und ich finde das ganz spannend. Ich erlebe nämlich sehr wenig Kinder, die tatsächlich auch im Haushalt helfen. In der Kita passiert das zum Glück noch sehr, sehr oft, aber auch im Haushalt selbst, also in der Familie dann, machen die Kinder ganz oft so gar nichts mehr. Und so Geschichten wie auch, dass sie Rasen mähen, wenn sie mal etwas älter sind, und diese und Pflanzen und Hecken, Unkraut jäten und so. Also diese ganzen Geschichten, die wir halt auch tun, auch die Kleidung selber nähen, das machen die heute gar nicht mehr. Es wird alles gemacht oder weggeworfen. Das finde ich super schade. Also an der Stelle, Ann-Kathrin, ich denke nochmal darüber nach. Vielleicht erzähle ich echt mal im nächsten Podcast, mache ich eine Sonderfolge vielleicht. Ich habe ja hier die Special-Folgen. Ich will ja hier auch, ja genau. Ja, ich denke nochmal drüber nach. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, nämlich Corinna. Und zwar, Corinna fragt, warum lehnen es so viele Kita-Leitungen bei Personalmangel ab, die Kinderzahlen und Öffnungszeiten zu reduzieren? Ja, dazu habe ich ja gestern auch ein Stück weit schon fast ein Live gemacht, ne, auf Facebook. Ich glaube, das hat ganz viel mit unterschiedlichen Filtern zu tun, also mit unterschiedlichen, doch, ich nenne es Filtern. Ich stehe da als Kita-Leitung und ich gehe durch ganz viele Filter, wie so ein Foto, das mit Filtern belegt wird. Und dann, was dann am Ende da rauskommt, das kreiert meine Chancen, meine Möglichkeiten und auch meine Entscheidungen. Und wenn ich da als Kita-Leitung stehe und habe zum Beispiel Angst, meinen Job zu verlieren, Angst davor, dass mich Menschen nicht mehr mögen, Angst davor, dass Eltern mich scheiße finden, dass der Träger oder die Kita-Fachberatung mich scheiße findet, dann kann die Angst manchmal stärker sein, ganz oft sogar, als die Sinnhaftigkeit meines Berufes oder einfach meine Mission, die Kinder zu schützen und das Personal, also das Team zu beschützen. Ne? Wir würden ja meinen, eigentlich dürfte eine Angst nicht so stark sein, weil ja Kinder beschützen an oberster Stelle steht, und das Team zu beschützen würde eigentlich, nicht eigentlich, sondern steht auch an oberster Stelle, aber für viele steht es halt dann doch nicht an oberster Stelle, weil die Ängste zu groß sind. Oder, Achtung, auch die Vorteile. Viele Kita-Leitungen haben nicht nur Angst, Dinge zu verändern, sondern sie sehen auch nicht die Vorteile darin. Sie wollen Vorteile behalten. Vielleicht gibt der Träger ihnen Vorteile, ne? Sie können sich, keine Ahnung, Dinge herausnehmen, sich privilegieren in einigen Bereichen, weil sie nun mal nach der Pfeife der, oder na, ja, na, na, weil sie nun mal d- das tun, was die Fachberatung oder der Träger gerne von ihnen hätte. Und das heißt, sie haben dort dadurch einen Vorteil. Oder der Vorteil ist, dass Eltern sie halt auch mögen und dass sie dann mit den Eltern gut klarkommen, dass der Job sich so viel schöner anfühlt, als wenn man immer nur auf Gegenwehr stößt. Klar, aber meines Erachtens, ich bewerte das jetzt mal gar nicht, okay? Sonst würde ich hier komplett ausrasten, weil für mich ist es völlig klar, was die Priorität einer Leitung ist. Es ist für mich völlig klar. Aber an der Stelle, ich versuch's nur mal zu erklären, Corinna. Also das sind erstmal die Ängste, dann sind's die Vorteile. Also eine Kita-Leitung hat dadurch auch oft Vorteile. Die erkennt man nicht sofort, aber die stehen schon oft auch dahinter. Und das Dritte, was mir einfällt, sind Prioritäten. Manche Kita-Leitungen denken sich, naja, ich habe hier so einen geilen Job, so eine schöne, kleine, übersichtliche Kita, bin hier freigestellt, keine Ahnung, das ist wieder auch bei dem, das ist eine da gehen die Vorteile und die Prioritäten gehen da so ein Bündnis ein. Und dann habe ich die Priorität, vielleicht in meinem Ort zu leben und ich will also in dieser Kita sein, weil in dieser Kita bin ich innerhalb von 5 Minuten, muss nicht nochmal irgendwie 30 Minuten in die nächste Kita fahren. Und hier habe ich alles, was ich brauche, ne? Hier sind auch die Räumlichkeiten so, wie ich sie gerne hätte. Also dann meine Prioritäten, dann sind die Prioritäten höher als die Entscheidung, als Entscheidungen zu treffen in anderen Bereichen, die mich und meine Prioritäten gefährden können. Also immer dann, wenn wir Personalmangel haben und ich könnte dann die Kinderzahlen reduzieren und die Öffnungszeiten reduzieren, dann hat das ja einen Preis, ne? Und dieser Preis, der wird von vielen Kita-Leitungen bewusst oder unterbewusst abgewogen. Wie stehe ich mit meinen Ängsten dazu? Wie stehe ich mit meinen Privilegien dazu, mit meinen Vorteilen? Wie stehe ich mit meinen Prioritäten dazu? Und leider gibt es ganz viele Kita-Leitungen, die an der Stelle einfach eine scheiß Entscheidung treffen, aufgrund von Ängsten oder anderen Prioritäten oder Vorteilen. Aber auch viele Kita-Leitungen, das habe ich noch nicht gesagt, die wissen es gar nicht besser. Die lassen sich einreden von Kita-Trägern oder Fachberatungen, dass sie das gar nicht dürfen, dass sie gar nicht eigenmächtig die Kita Öffnungszeiten verringern dürfen oder die Kinderzahlen verringern dürfen. Also die lassen sich Scheiße einreden, ne? Und dann treffen sie unprofessionelle Entscheidungen. Die haben auch oft keine Ahnung von den gesetzlichen Grundlagen. Also die gesetzlichen Bestimmungen, denen wir ja unterworfen sind, abgesehen von meinen Ängsten, meinen Prioritäten etc. Also diese ganze, das alles, was ich eben aufgezählt habe, das unterliegt ja eigentlich, ne? Den gesetzlichen Grundlagen, Fürsorgepflicht, Aufsichtspflicht, Kindeswohl, Meldepflicht etc. Und trotzdem kriegen es viele Kita-Leitungen nicht auf Schirm, sich an die gesetzlichen Grundlagen zu halten. Und dann ist es genau berechtigt, deine Frage. Also warum können die das nicht? Und meines Erachtens nach habe ich hier die wichtigsten Aspekte aufgezählt. Das ist diese Professionalität, von der ich gesprochen habe. Viele wissen nicht, wie man leitet. Die haben es einfach nicht drauf. Die sind keine Profis darin und sie wollen es ganz oft auch nicht werden oder sie können es nicht werden oder sie bemühen sich nicht darum. Denken nur, weil man mal Erzieher oder Erzieherin ist und in der Gruppe gearbeitet hat, könnte man Leitung sein. Denken nur, weil sie ein Studium der Erziehungswissenschaften gemacht haben oder Kindheitspädagogik oder sowas, könnten sie Leitung sein. Also viele verwechseln auch diese Jobs miteinander. Wenn ich Flugbegleiterin bin, kann ich doch nicht von heute auf morgen Pilot machen. Nur weil ich ständig in einem Flugzeug fliege, heißt das doch nicht, dass ich deswegen schon ein Flugzeug bedienen kann und steuern kann und fliegen kann. Also das sind irgendwie einige seltsam gepolt. Und das andere sind natürlich die Urängste, Obacht, auch die Traumata, die ich selber erlebt habe. Als Kita-Leitung, die meisten sprechen darüber nicht. Das sind diese ganzen krassen Ängste und natürlich hier nochmal, ich wiederhole mich, ich weiß, aber das sind die Prioritäten, die ich in meinem Leben habe. Für viele ist halt das Team, das Wohlergehen des Teams, das Wohlergehen der Kinder hat halt nicht die große Priorität, ne? Da gibt's andere Prioritäten und ich finde, da ist ganz wichtig, dass das Team, auch eine Kita-Leitung, dann damit konfrontiert in der Teamsitzung und sagt, was hält dich davon ab, Kinderzahlen zu reduzieren und Öffnungszeiten zu reduzieren, wenn doch alleine die gesetzlichen Vorgaben das schon vorgeben, dass du das tun musst. Also, liebe Kita-Leitung, was hält dich davon ab? Stell doch mal diese Frage. So, Milena, letzte Frage, Milena. Wie stehst du zu, ich merke heute, die Folge wird etwas länger gehen. Wie stehst du zu Projekten, Angeboten und Schulkindergruppen? Spannende Frage. Milena, sehr geile Frage. Ich liebe diese Frage. Achtung, ich bin nicht per se gegen Projekte, Angebote oder Schulkindbetreuung. Ich bin in erster Linie für, dass wir die Elemente, die wir da oft reinstecken, dass wir die im Lebenskontext zelebrieren. Also pass auf. Ich möchte, dass all die Bildungsaspekte und die Learnings und Magic Moments, die in Projekten und Angeboten stecken, ne, all das, was wir beabsichtigen auf strategischer, methodisch-didaktischer Ebene, dass wir das in den Kita-Alltag einfließen lassen. Ich brauche keine Projekte, um den Kindern Tiere beizubringen oder Farben beizubringen. Das ist Schwachsinn. Das passiert alles im Leben genauso wie ein Gefühl für Zahlen zu bekommen, für Wörter. Ich kann den ganzen Tag über reimen und singen und Dinge zusammenzählen und benennen. Ich kann die Farben und Tiere, ich kann das alles im Alltag machen. Ich bin ein Fan davon, dass wir versuchen, 80% aller Inhalte aus Angeboten und Projekten in den Alltag zu integrieren. Das Leben ist der Alltag. Im Alltag lerne ich. Das wissen wir schon aus der Gehirnforschung. Wir brauchen dazu keine künstlichen Angebote und Projekte. So, manchmal kann aber ein Projekt oder ein Angebot ganz sinnvoll sein, wenn wir ein bisschen Struktur und Organisation in die Kita reinbringen wollen oder weil das Thema extrem speziell ist, also so ein super krass extrem spezielles Thema. Die meisten sind aber gar nicht so krass extrem speziell, ne? Die kann man auch mit in den Alltag einfließen lassen, weil es zur Allgemeinbildung gehört. Aber es gibt sehr extrem krasse Themen, da würde ich sagen, okay, da macht ein Angebot oder ein Projekt vielleicht tatsächlich Sinn. Und das Zweite, was ich mir vorstellen kann, manchmal gibt es Kinder, sind ausgestattet mit Besonderheiten. Das sind besondere Kinder und die lernen anders. Vielleicht langsamer, vielleicht schneller. Und auch da macht es nochmal Sinn, wenn wir Kinder mit individuellen Besonderheiten haben, dass wir da Angebote anbieten oder Projekte anbieten, speziell zugeschnitten oder zugeschneidert auf diese Kinder. So, das ist das. Und Schulkindgeschichten, weiß ich auch nicht, ob wir das wirklich so in dem Ausmaß brauchen. Ich finde es schon sehr geil, so eine Art Club zu machen. Ich liebe ja Clubs, also so eine Mitgliedschaft. Und ich finde es schon auch irgendwie geil, dass Kinder Mitglied sind in so einer Vorschulgruppe und dem Ganzen einen eigenen Namen geben können. Und dann macht man eigene geile Sachen. Aber ganz oft, wenn ich mir das nochmal angucke, wie das gemacht wird, also das Entscheidende ist ja, wie? Stellt euch doch mal im Team die Frage, warum machen wir Projekte und Angebote, ne? Und warum kann man das, was da in den angebotenen Projekten nicht drin ist, in den Alltag integrieren? Also beantwortet erstmal diese krasse Frage, ja? Also das ist meines Erachtens auch die wichtigste. Und das Zweite ist, wenn ihr das euch beantwortet habt, ne? Also warum machen wir das so? Kann man das nicht anders machen? Und das Zweite ist, wie macht ihr es? Also, wie findet das Projekt statt? Und auch bei dieser Schulkindbetreuung oder Schulkindbetreuung, die Schulkindgruppe oder Vorschulgruppe, da ist die Frage, wie wird das gemacht? Mache ich da nur irgendwelche Ausflüge, damit ich den Eltern zeigen kann, so, und auch bei den angebotenen Projekten, ne, ist ja ganz oft die Frage, warum machen wir das? Ganz oft ja auch um, ja, ich sag's ganz, ich bin ja ehrlich, so, wir machen das auch, um Eltern zu beeindrucken oder um die Eltern irgendwie still zu kriegen, ne, weil die Eltern immer so denken, man müsste angebotene Projekte anbieten, damit das auch Bildung ist und Entwicklung ist. Das ist ja Schwachsinn, ja, weil die Eltern ganz oft nicht verstanden haben, wo die Magie des Freispiels liegt oder des begleiteten Spiels oder der Integration von Vorbildern in das Spiel, kindliche Alltagsspiel der Kinder. Gibt es ja ganz tolle Dinge, über die ich hier reden könnte. Also das sind so Sachen, da würde ich nochmal genauer hingucken, welchen Sinn macht dann so eine Vorschulgruppe. Und wenn ich die nur mache, um irgendwie die Eltern zu befriedigen, irgendwas anzubieten oder sowas, macht das schon für mich keinen Sinn mehr. Also wenn ich sowas mache, dann, weil ich richtig Bock habe auf so einen Club mit den Kindern, richtig was Geiles zu machen, geile Inhalte etc., die sich auch geil anfühlen, die auch alle besonders sind, und dann kriegt man noch Special Ausrüstungsgegenstände für so einen Club, das finde ich schon irgendwie wieder sehr, sehr geil. So, damit es nicht allzu lange geht, heute gibt's richtig fett was für euch an Buchtipps, Filmtipps, Zitaten und Special Moves. Und zwar, Buch und Film, ich habe heute ein Buch und einen Filmtipp, ne, weil ich finde, es ist so cool, dass dass ich heute schon über das Aussteigen gesprochen habe. Also das finde ich ist ein geiles Thema. Deswegen mein Buchtipp heute für euch: Das neue Buch vom Leben auf dem Lande. Ganz, ganz geiles Buch. Also wer einfach ich spreche hier von richtig Aussteigen. Wer mal Bock hat auszusteigen, Selbstversorger zu werden, wissen möchte, wie man überlebt in der Natur, mit allem, was man dazu braucht, ja, also ich spreche hier nicht von Rüdiger Neberg Survival-Geschichten, sondern wirklich, wie baue ich mir einen eigenen Hof, komplett mit allem, was ich brauche, damit ich Landwirtschaft betreiben kann, wie ich Tiere pflege, wie ich aber auch Tiere schlachte, detailliert in diesem Buch beschrieben, alles, wirklich alles, was du brauchst, um dich selbst komplett zu versorgen, um dich komplett abzuschalten von der Gesellschaft, und ich finde, das ist einfach super spannend, sich so Spaß mal anzuschauen. Und diese ganzen Beschreibungen, die detailliert dir zeigen, wie du selber zum Metzger wirst, wie du zum Bauern wirst, zum Landwirt wirst, wie du selber zum Forstwirt wirst. Also alles, was du, alle Skills und Tools und Moves, die du brauchst, um zu überleben sozusagen. Wie du lernst, das Wetter zu analysieren, ne? Also alles sehr geil. Ein Filmtipp für euch heute auf jeden Fall Into the Wild. Also schaut euch unbedingt mal Into the Wild an. Es ist ein, ich spoiler hier nicht. Der Film geht mir sehr nah. Der Film zeigt eine Sehnsucht, zeigt aber auch die harte Realität, den Preis dieser Sehnsucht, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Also ihr seht hier nicht nur irgendwas schön gefärbtes, sondern ihr seht auch, dass das Schöne mit sehr viele Schattenseiten haben kann. Und das wisst ihr ja auch, wenn ihr allein an die Landwirtschaft denkt, ne? Auch diese Selbstversorger, das kann sich total schön anfühlen. Das sieht auch in unserer Vorstellung super schön aus, wir in unserem eigenen Bauernhaus, irgendwo im Grünen. Nur wir und die Natur. Aber die Natur kann ganz schön hart sein, ne? Das Wetter und Krankheiten und all diese Geschichten, und das in diesem Film ist das sehr schön dargestellt. Mein Zitat dazu, und zwar habe ich heute zwei Zitate für euch. Einmal von Marc Aurel, der gesagt hat, nicht den Tod soll man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben. Auch das ist was ganz Wesentliches, was begegnen mir ganz oft Menschen, die wirken so leblos. Da geht es ganz oft irgendwie darum, Angst vor irgendwelchen Dingen zu haben. Und diese Angst nimmt ihnen den Atem und die Energie und die Lebenskraft zu leben. Sich auf das zu konzentrieren, was Leben wirklich bedeutet. Ganz viele Leute haben einfach Jobs. Überlegt mal, dann geht ihr acht Stunden am Tag irgendeinem Job nach. Das hat doch mit Leben nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur noch ein Dienst erweisen. Und das Leben geht in diesen 8 Stunden komplett flöten. Also an der Stelle nochmal, achtet darauf, dass ihr, vor was ihr Angst habt und womit ihr euch im Leben umgebt und ob das ist, was ihr Leben nennt und Glück nennt. Das zweite Zitat ist von Martin Buber, der gesagt hat, du kannst dein Leben nicht verlängern, nur vertiefen. Nicht dem Leben mehr Jahre, sondern den Jahren mehr Leben geben. Ist das nicht geil? Also, wir müssen nicht versuchen, unser Leben zu verlängern, sondern die Lebenszeit, die wir haben, dass wir da ganz viel Tiefe reinstecken, ganz viel Lebensfreuden, ganz viel Sinnhaftigkeit. Und wir können dem Leben nicht mehr Jahre geben, sondern wir müssen die Jahre, die wir haben, die müssen wir mit mehr Leben ausstatten. So, mein Special Move für heute ist tatsächlich, dass ihr das mal macht. Also geht mal raus in die Natur, lasst die Natur mal zu. Ne? Also macht mal diese Dinge mit, wenn ich in der Natur bin, bin ich in der Natur. Und ich mache nichts anderes, als in der Natur zu sein. Ich habe kein Smartphone dabei, kein Blog dabei, nichts, sondern nur ich und die Natur. Und lasst einfach mal die Natur auf euch wirken. Wirklich, das klingt jetzt irgendwie so völlig so, oh, jetzt fängt er hier an. Nee, mach mal, geh mal raus. Setz dich auch mal wieder auf eine Wiese. Ganz auch viele von uns haben ja Angst, sich auf eine Wiese zu setzen. Da setzt man sich lieber auf eine Bank oder man braucht unbedingt eine Decke. Wer von uns legt sich denn heute noch in eine Wiese, wo die Ameisen sind, die Käfer, die Spinnen, die Zecken sind? Wer macht das denn? Aber mach es doch einfach mal. Es kann dir doch gar nichts passieren. Als Kind hast du es doch auch getan. Wieso generieren wir solche ungewöhnlichen Ängste oder Sorgen? Mach dich nochmal frei von deinen Sorgen und deinen Ängsten. Begegne ihnen als Freund. Tu es einfach nochmal und wart mal ab, was dann passiert. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel Sinnhaftigkeit und ganz viel Freude und Glück und freue mich auf dich, auf euch da draußen bei der nächsten Folge. Ich bin dann mal ehrlich, macht's gut, ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos. Und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen.